Birgit Hohnleitner. So heißt die zweite Frau, die hier in diesem Band vorgestellt wird. Hier auf Seite 24 mit einem großen Schwarz-Weiß-Foto. Man sieht eine Frau mit kurzen Haaren, Brille, Sportshirt, die im Rollstuhl sitzt. Birgit Hohnleitner, Sprecherin der Netzwerkfrauen Bayern. Birgit vertritt die Interessen des Frauennetzwerkes in unterschiedlichen Gremien. Im Behindertenbeirat der Stadt München ist sie stellvertretende Leiterin des Arbeitskreises Frauen und als stellvertretende Patientensprecherin für München ist sie im Patientennetzwerk aktiv. 2010 schloss Birgit ihre Ausbildung zur Beraterin zum persönlichen Budget ab. Zu diesem kleinen Einführungstext gibt es noch ein farbiges Foto von Birgit Hohnleitner daneben. Raue Schale, weicher Kern. Birgit wurde am 27.10.1959 in einem kleinen Entbindungsheim in Oberammergau geboren. Im Laufe von 9 Jahren folgten 3 Schwestern und 2 Brüder. Somit war im Hause Hohnleitner immer einiges los. Birgit erzählt: Mein erstes Lebensjahr verbrachte ich in Ettal. Wir lebten dort im Haus meiner Großeltern väterlicherseits und zogen danach für 4 Jahre nach Karlsruhe, weil mein Vater, der bisher als Spengler arbeitete, dort ein Studium zum Ingenieur absolvierte. Mutter hatte nach dem Abitur die Dolmetscherschule besucht, aber mit 6 Kindern konnte sie diesen Beruf nie ausüben. Nach Vaters Studienabschluss zogen wir nach Landshut. Ich war als Kind frech wie ein Walross, trug Lederhosen und konnte mit Puppen nicht viel anfangen. Was mich begeisterte, waren Feuerwehrautos, Maschinen und Werkzeuge. Mit 4 Jahren schnitzte ich bereits mit dem Messer in die Baumrinden und mit 10 konnte ich mit einer Axt umgehen. Als Mutter mir mal ein Schulkleid kaufte, waren nach 2 Tagen sämtliche Knöpfe abgerissen. Im Kindergarten fühlte ich mich gar nicht wohl. Da war mir alles zu streng und da ich so ein Energiebündel war, habe ich öfter eine gefangen, als mir lieb war. Kurz gesagt, ich war ein echter Wildfang, entsprach keineswegs der Etikett meiner Mutter und Vater, sagte immer, du hättest lieber ein Bub werden sollen. Meine ersten 2 Schuljahre verbrachte ich in einem Tagesheim in Seligenthal in einer Mädchenklasse. Dort habe ich mich ganz wohl gefühlt und die Struktur tat mir gut. Danach wechselte ich in eine Schule aufs Land, in eine gemischte Klasse und hatte so auch Jungs um mich, mit denen ich Fußball spielen konnte. Mein technisches Verständnis und meine Hilfsbereitschaft brachten mir immer schnell Freunde. Wenn es darum ging, jemandem die Fahrradkette zu wechseln oder irgendetwas zu reparieren, konnte ich einfach punkten. Vaters Erziehungsmotto lautete: Zuschauen, hinlangen, lernen. Und das tat ich auch. Hier ist dann auf Seite 26 ein Schwarz-Weiß-Foto zu sehen. Es zeigt Birgit, ja, als sie noch ziemlich klein war, mit anderen Kindern, höchstwahrscheinlich im Kindergarten. Man will es nicht glauben, aber mein Kommunionkleid und mein Kränzchen trug ich trotz meiner jungenhaften Art mit Stolz. Dummerweise lag ich bei der Vorübung krank im Bett. So bekam ich eine Privataudienz. Der zuständige Pater, der mich bereits als Baby getauft hatte, kam extra zu mir nach Hause, um mir alles zu erklären. Die Feier fand in Ettal bei meiner Oma statt. Zu ihr hatte ich ein besonders inniges Verhältnis. Sie führte eine kleine Privatpension und wenn es darum ging, für die Gäste Brötchen zu holen, das Frühstück zuzubereiten, den Ofen einzuheizen oder die Betten zu beziehen, half ich gerne mit. Bei Oma war es noch richtig urig. Wenn ich bei ihr war und Bauchschmerzen hatte, bekam ich einen im Backofen erwärmten Ziegelstein. Eine Wärmflasche der Steinzeit. Oma war immer ein wohltuender Zufluchtsort für mich, wenn es mir zu Hause mal zu viel wurde. Das Verhältnis zwischen Mutter und mir war nicht immer leicht. Vermutlich hätte sie sich bessere Schulnoten und mehr Engagement im Haushalt und bei der Kinderbetreuung von mir gewünscht. Anständigs Madelhold. Aber ich zeigte eben mehr Begeisterung, wenn ich am Wochenende mit Papa zum Fußballplatz, ins Eishockeystadion oder zu einer Messe für Sanitäranlagen und Heizungsmontage durfte. Vater wünschte sich von Anfang an und besonders nach der Geburt von 4 Töchtern innigst einen Sohn. Bevor es weitergeht im Text, hier auf Seite 27 sieht man ein großes Schwarz-Weiß-Foto. Höchstwahrscheinlich ist das in Ettal, weil dahinter sind auch die Berge, von einem urigen Gebäude. Weiter geht es im Text auf Seite 28. Vielleicht spürte ich diesen Wunsch und wollte ihm insgeheim ein bisschen Erfüllung verleihen. Ich werde auf jeden Fall nie vergessen, wie stolz ich war, als mein Vater nachts aus dem Entbindungsheim nach Hause kam und glücklich verkündete: Wir haben einen Burm. Ich sprang aus dem Bett, hüpfte vor Freude im ganzen Haus umher, rannte runter ins Ettaler Dorf und rief in meiner Freude der ganzen Welt zu: Wir haben einen Burm. Da Mutter mit der Versorgung und Erziehung der Kleinen oft bis in die Nacht beschäftigt war, wäre ihr fast entgangen, dass ich langsam zu einer jungen Frau werde. Ich erinnere mich noch sehr gut an ihren Blick, als ich mit 14 Jahren zum ersten Mal mit ihr beim Friseur war und einen Pagenschnitt bekam. In ihren Augen erkannte ich, vielleicht zum ersten Mal, eine mir gebührende Anerkennung. War sie verwundert? War sie stolz, wie schnell ihre Tochter sich entwickelt hatte? Entdeckte sie erstmals meine Schönheit, meine Weiblichkeit? Dieser Augenblick tat mir jedenfalls gut. Hier kann man auch 2 Fotos sehen von Birgit. 2 Fotos mit kurzen Haaren, in denen sie, auf denen sie, fröhlich oder keck in die Kamera lacht. Inzwischen war ich vom Wesen her etwas ruhiger geworden, fuhr gerne in die Berge zum Wandern und beteiligte mich am Aufbau der Malteserjugend in Landshut. Wir unternahmen schöne Ausflüge, verstanden uns innerhalb der Gruppe sehr gut und mein Interesse für den Rettungsdienst entwickelte sich. Nach meinem Abschluss der mittleren Reife arbeitete ich ein Vierteljahr in einer Schokoladenfabrik, um bei einer Bildungsreise vom Bund der deutschen katholischen Jugend mitfahren zu können. Während dieser Reise lernte ich meinen ersten Freund Lothar auf der Fähre von Italien nach Griechenland kennen. Bei Pizza und Rotwein kam ich mit ihm und seinem besten Kumpel Hans ins Gespräch. Einige Tage später, Ausflugsziel das Orakel von Delphi, stiegen wir in trauter Zweisamkeit auf einen Hügel abseits der Gruppe und ließen uns dort für ein Weilchen nieder. Als er mich fragte, willst du mit mir gehen? Machte sich natürlich ein aufregendes Kitzeln in meinem Bauch breit und ich sagte ja. Dennoch war für mich klar, dass ich das Ganze langsam angehen wollte. Ich war 16 und er 22. Mehr als Küssen und Händchen halten war für mich damals nicht drin. Meine brave und konservative Erziehung ließ zudem auch nur den einen Gedanken zu, ihn irgendwann zu heiraten und eine Familie zu gründen. Aber solche weitreichenden Pläne zu schmieden, erschien mir eindeutig als verfrüht. Meine Eltern waren nicht wirklich begeistert von meiner jungen Liebe und als er Hausverbot bekam, weil meine Mutter meinte, meine jüngeren Geschwister würden durch uns verdorben, begann ich, mich mehr und mehr von meiner Familie abzunabeln. Unser Treffpunkt wurde nun die Zweitwohnung von Hans. Hier konnten wir ungestört die Zeit miteinander genießen und saßen auch oft gemeinsam mit Hans und anderen Freunden in gemütlicher Runde zusammen. schauten selbst gedrehte Urlaubsfilme und Fotos von Lothar an und tranken das ein oder andere Gläschen Wein. Es war nach dieser Reise auch an der Zeit, mich beruflich zu orientieren. Und als ich mit meiner Mutter zur Berufsberatung ging und meine Vorstellungen verkündete, fiel ihr die Kinnlade runter. Ihre Vorstellungen für meine Berufswahl gingen in Richtung Bankkauffrau oder Ähnliches. Doch mich interessierten nun mal die sogenannten Männerberufe. Am liebsten wollte ich in den Katastrophenschutz und am besten in die Flugrettung. Dafür wollte ich erstmal zur Bundeswehr. Der Berufsberater hatte es wahrlich nicht leicht mit zwei so unterschiedlichen Grazien vor seinem Schreibtisch, aber nach diplomatischen Verhandlungen einigten wir uns fürs Erste auf eine Ausbildung zur Krankenschwester. So verbrachte ich die nächsten 3 Jahre im städtischen Krankenhaus mit dem Wunsch, anschließend in den Rettungsdienst zu wechseln. Im ersten Ausbildungsjahr hatte ich die Gelegenheit, über den Katastrophenschutzdienst für 3 Wochen bei einem Erdbebeneinsatz in Italien mitzuhelfen, die Obdachlosen mit Zelten und Nahrung zu versorgen und das Weihnachtsfest auszurichten. Es tat im Herzen weh, diese Armut am Fest der Bescherung zu erleben. Die traumatisierten Menschen dort suchten noch immer verzweifelt nach überlebenden Angehörigen. Da inzwischen der Bodenfrost eingesetzt hatte, waren die Chancen von Tag zu Tag aussichtsloser. Im Sammelzelt für die Kinder ohne Angehörige, wo ich hauptsächlich eingesetzt war, hatten wir nicht einmal Milch, um den Kindern eine heiße Schokolade zubereiten zu können, denn die Lieferung von Hilfsgütern kam nur sehr schleppend in Gang. 1982 hatte ich meine Ausbildung zur Krankenschwester abgeschlossen und entschied mich, erst einmal in der OP-Vorbereitung und Intensivpflege zu arbeiten. Dieser Bereich erschien mir angesichts meiner Aktivität im Rettungsdienst eine optimale Ergänzung zu sein. Im darauffolgenden Jahr kam es zur Trennung zwischen mir und meinem Freund. Wir gingen im Guten auseinander und blieben viele Jahre freundschaftlich verbunden. Mehr belastete mich, dass die Ehe meiner Eltern kriselte und meine Mutter und meine Geschwister zunehmend darunter litten. Als ich 1983 von einem Urlaub aus Österreich nach Hause kam, dazu gibt es hier auch ein Foto, teilten mir meine jüngeren Geschwister mit, dass unsere Eltern sich trennen würden. Diese traurige Tatsache hing wie ein Damoklesschwert über der ganzen Familie, aber es durfte kaum darüber geredet werden. Die gesamte Situation spitzte sich so zu, dass ich mich ohnmächtig und psychisch völlig am Ende fühlte. Als kurz darauf ein Spätzel von mir bei einem Motorradunfall schwer verunglückte und ich dabei war, als wir ihn mit dem Rettungsdienst in die Klinik brachten, läutete sich in mir eine Kurzschlussreaktion ein. Ich hörte noch den dummen, abgebrühten und halb vorwurfsvollen Kommentar des diensthabenden Arztes: »Was bringt ihr mir denn da für eine Leiche?« Dann sagte ich ganz ruhig zu meinen Kollegen: »Ich komme gleich wieder«, ging hoch in den 4. Stock, öffnete das Fenster und bin heruntergesprungen. Ich erinnere mich noch genau, wie ich im Flug die Martinskirche sah und dachte: »Tschüss, dich sehe ich auch nicht mehr.« Und an der Burg vorbei und: »Tschüss, dich sehe ich auch nicht mehr.« Es war einfach viel zu viel aufeinander gekommen. In diesem Moment jedoch war ich ruhig und in Frieden. Den Aufprall erinnere ich nicht. Mit einer offenen Bauchwunde, 38 Frakturen und einer offenen Schädelhirnverletzung verabschiedete ich mich ins Koma. 2,5 Jahre verbrachte ich in unterschiedlichen Krankenhäusern. Als ich aus dem Koma erwachte, waren nur noch Hämatome sichtbar. Stück für Stück wurde mir meine neue körperliche Situation bewusst. Die Metalle, die mir nach dem Unfall eingesetzt wurden, mussten wieder raus, und so folgten noch einige Operationen. Sämtliche Therapien standen auf dem Tagesprogramm, um mich körperlich und seelisch wieder aufzubauen. Ich musste aufgrund meiner Blasenlähmung lernen, mich zu katheterisieren und sämtliche Bewegungen neu trainieren. Nun hatte ich also meine sportlichen Übungen, die ich ursprünglich bei der Bundeswehr leisten wollte. Es wurde mein ganz privater Kampf ums Leben. Meine Eltern besuchten mich jeden Samstag trotz ihrer Trennung gemeinsam und wir spielten oft Karten. Sie bemühten sich natürlich, mich nicht mit familiären Problemen zu belasten. Sonntags kamen immer zwei Lehrerinnen aus der Schwesternschule, mit denen ich mich gut verstand und die mit meiner Situation vertraut waren. Von einer Freundin aus einem österreichischen Orden, der Kamelianer, zu dem ich schon vor meinem Krankenhausaufenthalt Kontakt hatte, bekam ich das Buch Joni geschenkt. Eine amerikanische Schriftstellerin namens Joni Eriksson-Tader, die von der Halswirbelsäule abgelähmt ist, beschrieb hier ihre Auseinandersetzung mit ihren Suizidgedanken und ihren Weg zurück ins Leben. Inzwischen hat sie mehrere Bücher geschrieben und ist unter anderem eine berühmte Malerin geworden. Dieses Buch sollte mir zu denken geben. Als die Zeit näher rückte, in der ich das Krankenhaus verlassen konnte, unterstützte mich eine Sozialarbeiterin, mit der ich mich ganz gut verstand, die nötigen Vorbereitungen zu organisieren. Das warf natürlich Fragen auf, wo und wie ich nun mit meiner Behinderung als Rollstuhlfahrerin leben wollte und welche beruflichen Möglichkeiten es für mich in Zukunft gab. Außerdem mussten finanzielle Angelegenheiten geregelt und eine weiterführende Rehabilitation sichergestellt werden. Es mag erstmal hart klingen, aber meine Mutter teilte mir schonungslos mit, dass ich auf keinen Fall nach Hause könne. Für sie gab es zwei Möglichkeiten: eine Umschulung mit angegliedertem Wohnheim oder gleich ins Pflegeheim. Zuerst empfand ich das wie einen zweiten Aufprall, nur diesmal bei vollem Bewusstsein. Zu meinem Vater, der bereits von zu Hause ausgezogen war, wollte ich nicht. Und das wäre in seinem alten Haus in Ettal mit dem Rollstuhl auch gar nicht möglich gewesen. Es folgten 3 Jahre Sendepause zwischen mir und meiner Familie. Ich versuchte, eine Umschulung in Datenverarbeitung zu machen, aber während der Maßnahme zeigte sich leider immer wieder, dass die viele Arbeit am Computer epileptische Anfälle bei mir auslöste. Da ich insgesamt noch nicht ausreichend stabilisiert war und ein Platz im sozialpsychiatrischen Zentrum in München frei wurde, entschied ich mich schließlich, diesen anzunehmen und Erwerbsunfähigkeitsrente zu beantragen. Hier begann nun der eigentliche Verarbeitungsprozess meiner Geschichte und die intensive Auseinandersetzung mit all den Konflikten, die in mir schlummerten und tobten. Da ging es lang. Da musste ich durch, um für mich selbst stark zu werden. Erst dann dämmerte mir langsam, habe ich überhaupt eine realistische Chance, auch anderen etwas zu geben, was ja immer ein tiefer Wunsch in mir war. Circa 4 Jahre lebte ich dort und arbeitete hart an mir. Es entstanden nun einige neue und wertvolle Kontakte in meinem Leben. Ein besonderer Freund, den ich kennen und lieben lernte, war Frank. Wir waren 9 Jahre ein Paar und taten uns gegenseitig sehr gut. Mit einer Frau, die in der Cafeteria arbeitete, entstand mit der Zeit auch ein gutes freundschaftliches Verhältnis. Und während ich gelegentlich für sie Babysitting machte, half sie mir später, als ich meine erste eigene Wohnung hatte, beim Wäschewaschen und Einkaufen. Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich für die damalige Reaktion meiner Mutter Verständnis habe und ihr heute sogar dankbar bin, dass sie mich nicht mehr zu Hause aufgenommen hatte. Die Jahre der Selbstfindung waren sehr wichtig für mich und ich lernte dadurch Selbstständigkeit und entwickelte im Laufe der Zeit ein gesundes Selbstbewusstsein. Dies war nun mein Sprung ins Leben. Eines Tages erzählte mir eine Bekannte von der Caritas, dass es in Perlach Süd eine Tagesstätte gibt, die Menschen unterstützen, die nicht in einem Heim leben wollen, aber dennoch Assistenz bei vielen alltäglichen Dingen benötigen. Dort nahm ich an einer Maßnahme teil, um zu lernen, wie ich mir so ein Leben in eigener Wohnung mit Assistenz aufbauen kann. Da meine Behinderung eine relativ neue Situation für mich war, hatte ich auch noch nicht so viel Ahnung, wie und wo man überhaupt Unterstützung erhalten kann. Es war nicht immer leicht, mir Dinge selbst zu erarbeiten, mich auszuprobieren und mit meiner Behinderung in der Öffentlichkeit klarzukommen. Damals gab es noch keine barrierefreien Straßenbahnen in München und meine erste eigene Wohnung war auch nicht wirklich rollstuhltauglich. Oft bin ich gestürzt, habe mir dadurch Verletzungen zugezogen und musste sogar wieder operiert werden. Jetzt gibt es hier auf Seite 33 ein Foto, was Birgit mit ihren Kolleginnen von den Netzwerkfrauen Bayern zeigt. Dazu steht hier: Netzwerkfrauen Bayern. Netzwerk von und für Frauen und Mädchen mit Behinderung in Bayern. Die Netzwerkfrauen Bayern wurden im Juli 1999 in München gegründet und sind ein offener Zusammenschluss von Frauen und Mädchen mit unterschiedlichen Behinderungen. Das Netzwerk entwickelte sich aus einem Gesprächskreis für behinderte Frauen, der sich 1989/90 im Rahmen der Volkshochschule München gebildet hat. In diesem Gesprächskreis haben ausschließlich von Behinderung betroffene Frauen ihre Erfahrungen ausgetauscht und sich gegenseitig unterstützt. Inzwischen sind die Netzwerkfrauen in vielen gesellschaftlichen und politischen Gremien vertreten. Als Sprecherin der Netzwerkfrauen Bayern engagiert sich Birgit Hohenleitner in hohem Maße persönlich für die Rechte und Belange von Frauen und Mädchen mit Behinderung. Jetzt geht es weiter im Text. Ich hatte zwar diese mehr schlechte als rechte Wohnung, aber ich brauchte dringend Assistenz. Durch Gespräche und den Austausch mit anderen Leuten mit Behinderung lernte ich mit den Jahren immer mehr über Antragstellungen, Sozialgesetze und behinderungsspezifische Themen dazu. Da ich als Behinderte blutige Anfängerin war, suchte ich regelrecht nach solchen Kontakten, ging zu Stammtischen und schaute beim E-Hockey-Training Eishockey mit Elektrorollstühlen zu. Durch all diese Kontakte bekam ich immer wieder neue nützliche Tipps. So kam ich schließlich zu einer rollstuhlgeeigneten Wohnung und schaffte es auch, die Bewilligung für die Finanzierung meiner Assistenz im Privathaushalt von den Sozialbehörden zu erhalten. Seitdem suche ich mir die Assistenzpersonen aus und ein Pflegedienst übernimmt den Verwaltungsaufwand von Arbeitsverträgen, Lohnabrechnungen und so weiter. Mit der Zeit entwickelten sich ganz andere und neue Wertigkeiten in mir und meinem Leben. Während ich mich früher kaum für hauswirtschaftliche Angelegenheiten begeisterte, fing ich nun an, mich fürs Kochen zu interessieren und habe bis heute Freude daran, etwas Leckeres zu zaubern. Für meine Neffen und Nichten begann ich sogar zu stricken. Meine Beziehungen mit Männern wurden dadurch, dass ich mich nun auch mit meinem weichen Kern angefreundet hatte, schöner und intensiver. Ich musste üben, meine körperlichen und psychischen Fähigkeiten und Grenzen neu kennenzulernen, zu respektieren und mich schließlich mit mir und meiner Situation anzufreunden. Aber heute kann ich mit einem guten Gefühl sagen, es hat sich gelohnt. In ihrer Freizeit, die neben all den ehrenamtlichen Aktivitäten noch bleibt, zerstreut sich Birgit gerne bei kulturellen Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Afrika-Festival. Sie steht auf afrikanisches Kunsthandwerk, Schmuckstücke, Trommeln, Chai und Datteltee. Während ihrer initiatischen Therapie hat sie die Malerei für sich entdeckt und wenn sie gelegentlich mit der BOB ins Oberland fährt, hält sie schöne Erscheinungen in der Natur auch mit der Fotokamera fest. Bergtouren liebt sie nach wie vor, da sieht man hier auch ein Foto, und genießt dabei gerne selbstgebackenes Brot. Manchmal, wenn Birgit mit einem ihrer männlichen Assistenten unterwegs ist, fragen die Leute, ist das ihr Mann oder ist das ihr Sohn? Durch solche Fragen fühlt sich Birgit in ihrem Frausein gesehen und geachtet. Schon ein schönes Gefühl. Geselligkeit, Humor, Wissbegierde, Empathie, Treue und Gastfreundlichkeit sind Eigenschaften, mit denen sich Birgit viele Freunde und Kollegen geschaffen hat. So hört man nicht selten Startgeräusche eines Motorradmotors in ihrer Nähe. Es ist ihr Telefon. Heute ist Birgit eine der Sprecherinnen des Netzwerks von und für Frauen und Mädchen mit Behinderung in Bayern. Sie engagiert sich hier in Arbeitskreisen zum Thema Sexualität von Frauen mit Behinderung und sexualisierte Gewalterfahrungen von Frauen mit Behinderung. Des Weiteren nimmt sie im Behindertenbeirat der Stadt München als stellvertretende Leiterin am Arbeitskreis Frauen teil und ist als stellvertretende Patientensprecherin für München in einem Gremium namens Patientennetzwerk aktiv. Dieses Gremium besteht aus Vertretern des VDK, der LAG Selbsthilfe und vielen weiteren Vertretern von Behindertenverbänden in Bayern. Und Birgit vertritt dort die Interessen des Netzwerkes von Frauen und Mädchen mit Behinderung in Bayern. Dieses Gremium engagiert sich, um im Interesse behinderter Menschen durch Gespräche, Verhandlungen und Anträge positiven Einfluss auf manche Entscheidungen der Kassenärztlichen Vereinigung zu nehmen. Durch ihre eigene Geschichte weiß Birgit, wie wichtig es für Menschen mit Behinderung ist, dass bestimmte Therapien oder Hilfsmittelverordnungen nicht einfach aus dem Katalog gestrichen werden. Dafür kämpft sie unermüdlich und vehement. Durch Fortbildungen hält sie sich immer auf dem Laufenden und reist mit dem Zug quer durch Deutschland. Im Januar 2010 schloss Birgit ihre Ausbildung zur Beraterin zum persönlichen Budget ab.